Schreckliche Dinge gehen um in Givendon. Ein Monster macht Jagd auf Menschen. In Südfrankreich werden Ende des 18. Jahrhunderts zahlreiche Frauen und Kinder von einer grässlichen Bestie angegriffen. Wer ist diese Bestie? Etwa ein Werwolf? Eine spektakuläre Jagd beginnt.
Zart und bitter.
Herzlich willkommen bei Zart und Bitter Crime Stories, die 9. Ausgabe der Crime Stories. Hallo Stefan.
Hallo Micha, ich grüße dich.
Es wird richtig blutig heute, wie schon im Vorspann es anklingt.
Es wird schaurig.
Es wird schaurig, es wird blutrünstig, es
gruselig.
Gibt ohne Ende Leichen, Geköpfte, ja. Frauen, Kinder, ein paar Männer auch, einige Tote zu beklagen, fast 100. Okay. Wir befinden uns in Frankreich, in Südfrankreich im 18. Jahrhundert, genauer gesagt 1764 ging eine Mordserie los, ausgelöst von einer mysteriösen Bestie, deren wir uns...
Ist das jetzt eine wahre Geschichte?
Ist das eine wahre Geschichte, auch verbrieft, kann man auch erst nachgucken. Es gibt Dokumente von der Pfarrgemeinschaft, da stehen auch die Namen der Toten drin, wann die umgekommen sind und wer das war. Und es gibt Briefwechsel zwischen...
Also der Pfarrgemeinschaft aus der Kirche, meinst du?
Der Pfarrei.
Ja. Bei Fahrgemeinschaft. So. Hätte man auch denken können, was für eine Fahrgemeinschaft.
Eine Kutschenfahrgemeinschaft oder was?
Ja, genau, sowas kann ja auch sein.
Ist schön, dass wir schon so...
Kommen Kutschen drin vor in der Crime Story?
Eigentlich nicht. Ist schön, dass wir schon so bierselig hier in diese blutige Geschichte rein
rutschen. Ja, aber ist doch, muss ja nicht bierernst auch dabei
bleiben. Das stimmt, ist aber ja auch schon einige Jahre her.
Genau, aber du hast recht, es geht wirklich vordergründig um diesen Fall, den du mir erzählen willst, den ich wirklich überhaupt nicht kenne. Ja. Deshalb bin ich gespannt. Ich habe mich auf diese Crime Story gar nicht vorbereitet. Ich bin einfach nur hier und werde dir zuhören.
Das ist gut. Ja. Also es geht hier bei dieser Crime Story geht es um die Bestie des Givendon oder wie die Franzosen sagen.
La Bête du Givendon.
Ja, genau. Und wie schon gesagt, das ist ein... Es gibt da historische Fakten, die belegt sind, Schriftverkehr zwischen Polizeibehörden und anderen Behörden. Sogar der König hat eine Treibjagd organisiert oder beziehungsweise der Markgraf hat eine Treibjagd organisiert und der König hat eigene Truppen nach Südfrankreich geschickt, zum Zwecke diese Bestie, wo man nicht genau wusste, wer oder was es sein sollte, zu erlegen.
Vielleicht nochmal vorne anfangen, wie ging das denn alles los?
Also es ging los... 1764 gab's ging diese Serie los.
Vielleicht ganz kurz zeitlich eingeordnet, ist das
kurz vor der Französischen Revolution.
Das wollte ich nämlich fragen. Die Französische Revolution war doch danach, ne?
Die war danach. Die vielleicht waren da schon erste Vorbeben der Französischen Revolution.
Du meinst, das hat was mit der Revolution zu tun?
Nein, aber zu dieser Zeit gärte es, glaube ich, schon.
Ach so, okay.
Das wollte ich damit sagen. Und wir befinden uns im sogenannten Zentralmassiv in Frankreich. Das ist ein Gebirge in Südfrankreich. Ist schon eine harte, karge Landschaft. So ein bisschen so...
Alpen oder was?
Nein, Alpen ist ein anderes Gebirge.
Okay.
Das Gebirge nennt sich Zentralmassiv.
Aha,
das heißt das Gebirge. Also da gibt es schon wirklich... Gipfel, die sind 1500 Meter hoch oder sogar noch höher.
Ja.
Und landschaftlich so ein bisschen eifelmäßig, nur noch höher. Also dünn besiedelt, karge Landschaft, arme Leute und hauptsächlich Bauern, Hirten, Schäfer, Viehhirten und so weiter.
Damals, heute damals. Wahrscheinlich nicht mehr.
Heute natürlich eine pulsierende Welt.
Eine lebendige.
Ja, Saint-Tropez,
am Puls der
Marseille.
Zeit. Ach so, das ist die Ecke, da ist das. So.
Ja, also Saint-Tropez jetzt nicht, also es liegt nicht am Meer, es ist quasi so eine Gebirgslandschaft. Es sind bestimmt noch 200 Kilometer bis zur Küste, aber es ist schon sehr weit im Süden. Das ist so fast in der Provence.
Ja, ich glaube, ich weiß so ungefähr, ich glaube sogar, ich war mal als Kind da, da gibt es auch so Flüsse, die so canyonartig da durchfließen.
Oh ja.
Ja, da war ich mal.
Das gibt es.
Da habe ich mal eine Bötchentour gemacht.
Und jedenfalls gab es dann in den 3 Jahren, wo dieses mysteriöse Wesen, Fragezeichen, gewütet hat, gab es circa 100 Opfer.
Wie ging das denn so los? Plötzlich, wo hat man die gefunden?
Ja, ja, gleich.
Zu Hause oder?
Ja,
im Wald oder?
Im Wald, in Gärten, an Straßenränden, auf Feldern.
Was eigentlich waren das Menschen, die wurden angefallen oder was?
Das waren Menschen, die umgekommen sind, ja. Die hat man eigentlich überall gefunden und gerne auch mal so bei der Arbeit, also so Ziegenhüten oder so.
So Bauern oder?
Genau,
so.
Da ist man draußen, auch auf freiem
so
Feld.
So Bärensammler und sowas.
Pilze hätte ich zu der Zeit
Pilze sammeln.
Auch nicht unbedingt gerne mit einem ruhigen Gewissen sammeln können. Aber was sollten die Leute machen, die jetzt da ihre Ziegen hüten?
Ja klar, die können ja nicht einfach aufhören. Ne?
Ja, und das war auch ein sehr großes Gebiet, wo diese Fälle aufgetreten sind. Also mehrere Kilometer auseinander, also Dutzende Kilometer auseinander. Also ein Areal, wo dann halt auch nicht jeder unbedingt Bescheid wusste. Mhm. Obwohl das dann da schon durch die Presse ging. Es gab Zeichnungen und Mundpropaganda. Also es gab, also in den Jahren war das da schon sehr bekannt. Und insgesamt gab es 100 Opfer. Die meisten waren Frauen, Kinder und älter als 16 Jahre war kein Mann.
Also, okay. Also diese Bestie hat nur junge Menschen.
Hauptsächlich Kinder und Frauen. Es gab nur ganz wenige Opfer, die männlich und über 16, es war gar kein männliches Opfer über 16. Also du wärst eigentlich aus dem Schneider gewesen.
Okay, aber
und 75% der Opfer waren sogar jünger als 16 Jahre. Also hauptsächlich Jungs und Mädchen und einige Frauen dann auch.
Ja, das macht Sinn für ein wildes Tier, das natürlich nicht zu starke …
Wildes Tier, apropos.
Die Katze hier neben uns.
Oder der Kater. Da schnüffelt schon so ein bisschen an dir.
Guck mich schon so an, gleich kratzt er mich wahrscheinlich wieder. Der beißt doch immer so aus dem Nichts beißt er so in meine Hand.
Das stimmt.
Das ist aber jetzt nicht La Bête de Gibondon.
Nein, das ist La Bête de Bonn.
Also jetzt mal ganz kurz so als Laie, ich kenne den Fall überhaupt nicht, aber es ist doch ziemlich naheliegend, dass das wahrscheinlich irgendwie so ein Bär oder ein Wolf ist oder sowas?
Ja, also.
Also das haben die sich ja wahrscheinlich auch als erstes damals gedacht.
Das haben die sich schon gedacht. Und
wobei ich da nochmal ganz kurz einhaken muss, Wölfe sind eigentlich sehr scheu und greifen Menschen in der Regel überhaupt nicht an.
Ja.
Also eigentlich ein Wolf, dass es ein Wolf ist, ist eher unwahrscheinlich.
Also Wölfe waren zu der Zeit nichts Ungewöhnliches. Gerade
Wölfe
in dieser
sind auch
Zeit.
Nicht so groß. Die
das
sind,
stimmt,
die,
aber es ist Wolfsangriffe und das war eigentlich nichts Ungewöhnliches. Das gab es schon immer. Nur in dieser Häufung und das also auch untypisch, dass halt, und es gab ja auch Augenzeugen, es gab ja auch viele Überlebende. Die haben gesagt, hier war ein Tier bei uns auf dem Hof und hat versucht, hier ein Kind wegzuziehen und wir haben den quasi mit Knüppeln und Lanzen vertrieben.
Ach, die haben das Tier gesehen?
Ja, die haben das Tier gesehen.
Ja, und was haben sie gesagt, was war das?
Die haben gesagt, das sah auch ganz komisch aus, also zottelig und eher so wie von der Größe, so wie so ein kleines Kalb, ne? Also schon ziemlich groß, so ein Kalb ist ja schon ziemlich groß.
Ja.
Und die meinten, ja, es hatte längere Vorderbeine als Hinterbeine und einen flachen Kopf und so rötliches, zotteliges Fell und schwarze Streifen. Wo dann schon Leute gesagt haben, das ist doch kein Wolf, das kann doch kein Wolf sein. Und halt auch viel größer und die haben halt...
Vielleicht war es der Gryffalo.
Und
kennst du den Gryffalo?
Komm, wir kommen mal in einer Crime-Story nicht den Gryffalo erwähnen,
okay,
Stefan.
Okay, nee, lass mal, erzähl weiter, das war echt blöd.
Okay.
Das war blöd, das schneiden wir raus.
Nein, das schneiden wir nicht raus.
Schneiden wir es nicht raus.
Diese Blamage bleibt drin.
Ja. Wir sind authentisch und lassen alles drin.
Genau. Und war auch viel zu stark eigentlich für einen Wolf, weil der hat sogar erwachsene Personen auch verschleppt, getötet, angegriffen und die Leiche forttransportiert.
Das ist ja Wahnsinn. Ey.
Und teilweise hat man dann auch abgetrennte Köpfe gefunden und das ist untypisch. Das sind keine typischen, auch wenn man sagt, ja, tollwütige Wölfe, das war ja dann eher so, wenn mal ein Wolfsangriff, das haben sich anders verhalten. Vor allen Dingen nicht so, die waren nicht so vorsichtig, weil dieses Tier hat sich auch immer so geduckt angeschlichen.
Ja,
und,
das stimmt. Tollwütige Tiere sind ja total zutraulich.
Irrational.
Ja, die kommen so ganz offen auf einen zu.
Ja, genau.
So
genau.
Zutraulich. Ne?
Und so hat sich dieses Wesen überhaupt nicht
also das
verhalten.
Wesen war bei vollem Bewusstsein und nicht irgendwie krank.
So sieht es aus, ja.
Aber was soll das denn gewesen sein?
Ja,
so ein entarteter Mutantenwolf oder
kommen
was?
Wir mal weiter zu den Fakten. Die haben auch Fußabdrücke gefunden. Mhm. Diese Fußabdrücke, die waren 16 Zentimeter lang.
War das denn damals so eine Riesenstory?
Das war eine Riesenstory.
Dass alle darüber geredet haben, so ah, die Bestie.
Stefan, sogar der König hat sich eingeschaltet.
Echt?
Der König, Ludwig der 15. Nein, hat sich wirklich? Persönlich eingeschaltet.
Echt? Ja. Der später geköpft wurde, oder was? Ich glaube ja,
oh, da bin ich jetzt
doch
da.
In der Französischen Revolution.
Aber es klingt, als wäre er so.
Louis XIV wurde doch geköpft, oder nicht?
Also ich weiß, der hieß, sein Spitzname war Louis der Vielgeliebte. Und später wurde der irgendwie umgenannt Louis der Schlechtgeliebte oder der wenig Geliebte.
Ich dachte, der hieß Louis der Sonnenkönig.
Das war ein anderer.
Ach so, okay. Ja. Oh Gott, ey, wir sind solche Geschichtsbanausen, ey.
Aber ich glaube,
lieber nicht rumspekulieren. Dass wir
Ende
wissen.
Des 18. Jahrhunderts, Mitte bis Ende des 18. Jahrhunderts hat der gelebt. Die Zeichen für ihn stehen auf Kopf ab, schon so ein bisschen. Ne?
Ja,
ne? Naja, jedenfalls die Bestie von Gévaudan hat auch Menschen geköpft, zahlreiche.
Ja.
Und zurück zu diesem Fußabdruck, die haben Fußabdrücke gefunden, ja. 16 Zentimeter lang. Mhm. Und ja, von einem Wolf wären eher so 10 Zentimeter normal.
Ja.
Und so zum Vergleich, eine Bärentatze, die kann bis zu 22 Zentimeter groß werden.
Mhm.
Und da hat man schon gedacht, nee, das ist aber eine sehr große Wolfspfote. Und man konnte auch anhand der Fußabdrücke messen, so wie weit die auseinander sind, dass der einen Sprung von 9 Metern hingelegt hat.
Okay.
Das musste erstmal.
Das haben
schaffen,
die alles,
ne?
Erstmal rausbekommen.
Ja. Genau, das haben die rausbekommen. Weil
so die Polizei oder was? Die Kriminalpolizei.
Vielleicht sollten wir mal so die Beteiligten in diesem Fall mal zu Wort kommen lassen, weil die diversen Offiziellen und Hinzugezogenen zu diesem Fall haben Zitate hinterlassen. Lass mir doch mal den Bischof von Mons zu Wort kommen. Sein Name ist Gabriel Florent de Choiseul-Berrapeux.
Ich bin l'évêque von Mons. Mein Name ist Florent de Choiseul-Berrapeux. Und ich sage, dieses Unglück, diese Geißel Gottes ist aus den Sünden entstanden. Und Dieu steht geschrieben, den Zahn der Raubtiere lasse ich auf euch los.
Soweit der Bischof von Mende oder Mende, ich weiß nicht genau, wie der Ort.
Zornig aus seiner Kanzel.
Ja, sowas Sakrales. Ja. Als würde er in seiner Kanzel stehen, ja. Und das zur Gemeinde. Also der hat sich auf jeden Fall geäußert und das ist auch verbrieft, weil das ist ein offizieller Fall. Da ist zwar auch viel Mythos drin, aber
Was wollte der denn damit sagen, dass er derjenige ist, der das Raubtier auf die Menschen loslässt oder was? Oder was? So die Strafe Gottes oder was?
Ja, er hat gesagt hier, das sind, das kommt, weil wir alle Sünder sind oder weil die Menschen nicht gottgläubig genug sind.
Ja, gut, das
deswegen
war
kommt ein Raubtier von Gott gesandt und greift uns an. Wir müssen einfach aufhören mit den Sünden und es verschwindet wieder.
Aufhören mit wahrscheinlich mit Sex, Poppen, Saufen,
Stehlen,
ja.
Betrügen, Morden.
Das ist so
war ja schon eine wilde Zeit damals.
Ja gut, damals hat man immer alles damit begründet und erklärt und den Leuten schlechtes Gewissen eingehaucht und eingeredet und das war das damals Methode, ne? Hatte Methode damals.
Ja, das hatte auf jeden Fall Methode, ja.
Mhm.
Und die hatten auch ein großes Problem, diese Leute. Und zwar gab es da vor einigen Jahren so eine Art Aufstand gegen die Regierung, gegen den König, was auch immer. Und seitdem wurden Schusswaffen eingezogen und auch sowas wie Lanzen und Hieb- und Stichwaffen, die wurden eingezogen. Also hatten die keine richtigen Waffen, um sich zu verteidigen, außer diese Bauernwerkzeuge. Und es gab auch Angriffe auf Kinder oder Jugendliche, wo andere zu Hilfe geeilt sind mit irgendwelchen
Stöcken.
Ja, Stöcken, Knüppel oder was benutzt man, so eine Sense oder sonst was, um dieses Vieh zu vertreiben.
Mhm.
Und deswegen gab es halt auch viele Augenzeugen, die das
Und Schusswaffen hatten die nicht, deshalb konnten die sich auch nicht
dagegen. Die wurden konfisziert wegen eines Aufstands, den es da vor ein paar Jahren gab. Die Behörden, die Offiziellen, wollten nicht, dass es da private Schusswaffen gibt, also hatten die ein richtiges Problem.
Mhm.
Aber kommen wir mal zurück zu den anderen Leuten, die da auch noch involviert waren. Zum Beispiel immer noch ein sehr berühmter Naturforscher, Georges-Louis Leclerc.
Comte Georges-Louis Leclerc de Buffon. Ich bin Konservator des Jardin des Plantes,
der Botanische Garten von Paris und Mitglied des Institut Académie Française. Ich werde meine einzigartige naturwissenschaftliche Karriere krönen, indem ich dieses Ding ausstopfe.
Ja, er hat hohe Ziele, der Mann. Also,
ja klar, das ist, also ich meine, derjenige, der das wirklich hinbekommt, der wäre natürlich dann der absolute Star gewesen damals wahrscheinlich.
Der hat auf jeden Fall auch davon gehört, ne? Der Naturforscher, der in Paris gelebt hat und jedenfalls die Behörden haben sich gemeldet in Paris und haben gesagt, hier, wir haben hier diese Fälle und helft uns irgendwie. Und es war dann auch wirklich so, dass da so eine Einheit hing, beordert wurde, ein Kapitän Duhamel hatte irgendwie so eine Dragone-Einheit von 50 Leuten und der König hat halt den Auftrag gegeben, dahin zu gehen, um dieses Biest zu erlegen und einfach zu gucken.
Wollten die das denn tot oder lebendig
fangen? Tot, die wollten es tot, ja.
Also es wäre doch viel interessanter gewesen, wenn man das lebendig fängt, um daran zu forschen, zu beobachten, was ist das eigentlich, ne?
Da hat vielleicht dieser Naturforscher hätte da Interesse dran gehabt, aber damals haben die nicht so weit gedacht. Die haben gedacht, da ist irgendwas, da gab's dieses Abknallen.
Ja, klar. Da gab es auch dieses Nachhaltigkeits-, dieses Wort Nachhaltigkeit, das gab es damals noch
nicht. Meinst du nicht?
Null. Die Leute, die haben Hauptsache töten, wegmachen, kaputt machen.
Ja.
Ich meine, es ist damals, nur mal so jetzt am Rand, es hat nichts mit dem Crime-Fall zu tun. Aber zum Beispiel wurden damals ja auch massiv wurden die Wälder abgeholzt für Schiffe.
Ja, auch weil, Jahrhunderte vorher.
Ja, schon. Jahrhunderte vorher, ja. Da haben, also zu der Zeit jetzt gab es ja schon wahrscheinlich Eisenschiffe.
Nee.
Nee? Waren die auch noch aus Holz?
Da gab es noch nur Segelschiffe, glaube ich.
Ja, und die haben wirklich massenweise, also auch noch 1000 Jahre vorher haben die ja das, den ganzen Mittelmeerraum, überall da, wo die
auf Sardinien oder so steht sich kein Baum
wo die europäische Kultur sich entwickelt hat. Das war damals alles Wald, ganz Italien, ganz Griechenland, diese ganzen Inseln in Griechenland, das war alles Wald. Und das haben die dann für die Schiffe komplett abgeholzt und nie wieder aufgeforstet. Und es gab wohl auch schon damals irgendwie mal solche Naturförster, die meinten so, ja, wir müssen das wieder nachpflanzen. Und da haben die den für so bescheuert irgendwie, meinten so, der Typ nimmt Drogen, was ist denn das für ein Gedanke, irgendwas nachzupflanzen. Hatten die damals, das war unvorstellbar. Wurde einfach alles weggeholzt und das war gut so.
Okay. Ja.
Also so viel zum Thema, auch wenn
heutzutage,
wenn irgend so ein geheimnisvolles Wesen durch den Wald stapft, würde man natürlich das sofort lebend fangen wollen, um das auch daran zu forschen. Damals ausstopfen, abknallen gut ist.
Ja, genau.
So waren die Menschen damals.
Vor allen Dingen, Wölfe waren komplett einfach nur als lästige Bedrohung, wurden die als lästige Bedrohung wahrgenommen, als Konkurrenz.
Ja, ja.
Als,
heute pflegen wir und peppeln die und versuchen die wieder zurückzuziehen und anzulocken in unsere Wälder, damit wir hier wieder ein bisschen mehr Vielfalt und Diversität haben.
Aber das wird kontrovers diskutiert. Es gibt da durchaus auch
unterschiedliche Meinungen. Ja, es gibt Leute, Meinungen, die sind dagegen, ne? Ja, das stimmt.
Ja.
Aber also ich glaube, Wölfe, die sind...
Aber Naturschutz kann eigentlich nicht falsch sein, ne?
Naja, Wölfe gehören halt eigentlich dazu.
Ja.
Und so viele siedeln sich hier auch nicht an, das... Wir sind ja sowieso immer nur so ein paar in so einem Riesengebiet.
Ja, und es ist halt so komisch, ne? Wir zeigen so auf andere und sagen hier, ey, Indonesien, schützt mal den Orang-Utan. Oder Südamerika, was macht ihr mit eurem Wald? Ihr zündet den an. Aber wir, wenn wir auch mal selber was tun können, dann heißt es, ja, nee, aber Wolf ist schon ein bisschen gefährlich.
Ja, Wolf ist nicht gut, ja.
Ja. Okay, und jedenfalls war dieser Kapitän mit seinen Dragonern da und er wurde aber nicht besonders willkommen geheißen. Mhm. So ein Typ aus Paris, der sich ja auch
vielleicht wahrscheinlich ein bisschen, so ein Rambo, ne?
Mit
so
hat sich etwas rüpelhaft verhalten. Auch die anderen da, die waren halt, ja, wir sind jetzt hier diejenigen mit den Waffen und wir haben hier so einen Auftrag, wir saufen erstmal und wir benehmen uns und wurden auch so.
Werden übergriffig und so.
Ja, das mit Sicherheit auch. Also sie wurden nicht besonders kooperativ empfangen.
Ja.
Und wenn das anders gewesen wäre, weil er hatte ihn ein paar Mal schon auch vor der Flinte gehabt, dieses Tier.
Ja.
Aber durch entweder Inkompetenz von den eigenen Wachen oder von mangelnder Zusammenarbeit entkam dann dieses.
Wahrscheinlich waren die zu besoffen auch vom Vorabend, weil die sich so haben zulaufen lassen. Und dann haben sie dann irgendwie vorbeigeschossen.
Ja, das könnte schon sein. Na, jedenfalls der ansässige Markgraf, der Marquis, der hat dann irgendwann auch mal die Schnauze voll gehabt und hat gesagt, ich nehme das jetzt hier selber in die Hand und ich organisiere eine Treibjagd.
Ja.
Aber lassen wir ihn doch selbst mal zu Wort kommen, den Marquis.
Meine Bauherren und Pächter sind in Gefahr von diesem verflixten Wölflein. Ich werde auf eigene Faust eine Treibjagd organisieren. Mit richtig taffen Männern, nicht diese Schnösel aus Paris. Jean Castel, genannt Le Masque, mit seinen Söhnen sind aus dem richtigen Holz geschnitzt. Auch dieser Kapitän Duhamel mit seinen Dragonern soll sich verpissen. Die machen mehr kaputt als sonst was.
Und ja, der König hat aber auch nicht so richtig geholfen, weil es gab da so viele Wolfsjäger und Gruppierungen, die haben sich ja fast schon über den Haufen gelaufen, statt da irgendwie mal kooperativ und strategisch vorzugehen. Jedenfalls hat er dann noch den königlichen Armbrustträger, was für ein komischer Titel, der königliche Armbrustträger. Jedenfalls hat er den noch dahin geschickt.
Also der König hat einen Armbrustträger, einen eigenen? Oder
ja, genau. Der hat dann gesagt, hier, du bist hier der Wolfsjäger, der anerkannte Wolfsjäger und du nimmst mit deinen Jagdhunden und nimm noch ein paar andere Leute mit, nimmst du an dieser Jagd teil. Und der war schon sehr selbstbewusst, dieser königliche Armbrustträger und großer Wolfsjäger des Königtums.
Und natürlich ein Ritter des Ordre Royal im Militär de Saint-Louis, Sacrebleu. Und ich versichere feierlich, dass ich die Bestie erlegen werde, im Namen des Königs Louis XV.
Oh, das aber, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, oder? Der will das Ding abknallen und mit nach Paris
und groß gefeiert werden.
Ja, okay.
Okay, und
Dieser Marquis, der hat ja dann den Auftrag gegeben an diese raubbeinigen Typen.
Ja.
Das ist hier einmal hier, der wird genannt die Maske.
Ja.
Und der hat zwei Söhne gehabt und die waren aus der Gegend und die kannten sich schon sehr gut aus.
Ja.
Und ja, so Tagelöhner, Bauern. Und denen hat er gesagt, hier, ihr macht das jetzt. Und die waren eher ein bisschen wortkarg.
Sans commentaire.
Oh. Ja, toll, kann man auch eigentlich weglassen, oder? Also eher der schweigsame Typ, also ein unangenehmer Zeitgenosse. Aber es gab da noch weitere Jäger, so einen berühmten normannischen Wolfsjäger, der nach eigenen Angaben über 1000 Wölfe erlegt hat. Und wie gesagt, unterschiedlichste Gruppen, die Jagden organisiert haben. Aber dieses Tier ist mehrmals dann entkommen. Es hat sogar Schüsse abbekommen und ist quasi weitergelaufen. Das war ja schon fast übernatürlich, dass man dann gesagt hat, ich habe doch hier drauf geschossen. Mehrmals. Entweder vielleicht waren die Waffen nicht gut genug oder hatten eine Fehlzündung oder sonst was. Oder durch, ich sag mal, es gab auch Leute, die haben gesagt, dieses Tier ist gezielt von einem Menschen losgelassen worden und vielleicht auch mit einem Schutz ausgerüstet, mit einer Schutzweste.
Das haben die ernsthaft geglaubt.
Manche haben ja auch gedacht, es wäre ein Werwolf. Die haben gesagt, das muss ein Werwolf sein, das kann doch nicht sein.
Werwolf, was ist denn ein Werwolf? Den gibt es doch gar nicht, oder?
Ja.
So eine Fantasiefigur.
Die waren natürlich sehr leichtgläubig, aber dass ein Mann sich in einen Wolf verwandelt, das ist schon Aberglaube. Und das war damals nicht anders als, es war damals ein bisschen anders als heute.
Ja, man hat damals auch noch an Hexen geglaubt.
Ja, das stimmt.
Ja, dann kann man wahrscheinlich auch an Werwölfe glauben.
Genau.
Ja.
Und wenn man dann diese Berichte hört von den anderen, diese Zeugen, die das beschrieben haben, so seltsam von der, gar nicht so sehr wie ein Wolf. Und
also wie eigentlich eher wie so ein Bär, der auf Tatzen läuft, oder?
Ja, oder so ein Mischwesen oder wie ein Fabelwesen oder sowas. Naja. Und
was hat das denn für Geräusche gemacht? Hat das mal irgendwie gebrüllt?
Ja, es hatte wohl so eine Art, es wurde als fürchterliches Bellen beschrieben von denjenigen, die das gehört haben.
War das Heulen so wolfsartig?
Nee, es war eher so, es wurde als Bellen klassifiziert.
Okay.
Ja. Also auch ungewöhnlich für einen Wolf.
Vielleicht ein Riesenhund?
Ja, da gab es auch Überlegungen, dass es vielleicht ein Mischling ist zwischen Wolf und Hund.
Ja.
Und das hat dann natürlich auch Theorien befeuert, dass das gezielt gezüchtet wurde. Aber es gibt kein Motiv. Warum sollte das einer tun? Vielleicht um seine Nachbarn zu terrorisieren und dann ist dieses Tier, vielleicht gab es sogar mehrere Tiere, außer Kontrolle geraten oder fortgelaufen und nicht mehr, konnte nicht mehr gebändigt werden von demjenigen. Und es war tatsächlich auch so, dass es Wölfe gab, die zu dem Zeitpunkt geschossen wurden, auch Wölfe, die ungewöhnlich groß waren. Die wurden dann sogar dem König vorgeführt, so von wegen, es ist erledigt. Hier, wir haben den großen Wolf erledigt. Und es gab dann auch eine Belohnung, eine sehr hohe Belohnung, wenn man das vergleichen würde. Das wäre ein Wert, da hätte man sich damals 100 Pferde für kaufen können. Wahnsinn. Also ein Vermögen.
Und dann sind die natürlich hin, haben irgendwelche Riesenwölfe abgeknallt und haben gesagt, wir haben das Tier gefunden.
Ja, man hat auch schon gedacht, das müsste es doch gewesen sein. Das war jetzt ein wirklich ungewöhnlich großer Wolf. Und diese Belohnung wurde dann auch ausgezahlt, weil man war überzeugt, das muss es gewesen sein. Aber diese Mordserie ging weiter.
Ja. Mussten die dann die Belohnung wieder zurückzahlen?
Nee, die Belohnung war ausgezahlt und es hieß dann halt offiziell aus Paris vorbei. Also das ist doch erledigt. Was wollt ihr jetzt noch?
Und dann ging es aber trotzdem weiter.
Es ging aber trotzdem weiter. Ja. Und es gab ja sogar Leute, die berühmt dadurch geworden sind. Also nicht nur diejenigen, die den Wolf versucht haben zu fangen oder dieses Tier, sondern auch welche, die es überlebt haben. Das war nämlich die allererste Frau, die angegriffen wurde oder verbrieft, die erste Frau, die angegriffen wurde. Die hat sich gewehrt und wurde auch von Tieren aus ihrer eigenen Herde, das war eine Kuhherde, wurde die verteidigt. Also die haben dieses Tier angegriffen. Und die hat sich dann gewehrt mit irgendwelchen Stöcken und konnte dann davon erzählen. Und die ist auch berühmt geworden. Aber trotzdem, ein paar Tage später gab es dann das erste Todesopfer, 14-jähriges Mädchen, die auf ihre Ziegen aufgepasst hat. Naja, jedenfalls diese...
Aber das wundert mich. Also das hat wirklich dann auch angegriffen, dieses Monster, wenn...
Ja, tagsüber. Ganz
auch so plötzlich. In so eine Herde reingekommen.
Ja, sehr...
wieso hat das dann mutig. Nicht, aber wieso hat sich das dann nicht eine Ziege geschnappt?
Komisch.
Warum hat es dann dieses Mädchen?
Immer angeht? Nur Menschen, als wäre es auf Menschen abgerichtet oder
das
so.
Das macht doch keinen Sinn, oder?
Das ist verrückt,
Hat es denn auch Tiere gerissen?
Das weiß ich nicht.
Oder
das
nur Menschen?
Nicht, das ist nicht so klar. Aber es war wohl hauptsächlich auf Menschen. Vielleicht hat es...
Es klingt irgendwie komisch.
Ja, es klingt komisch. Deswegen gab es da auch viele Überlegungen, so von wegen, ist es vielleicht doch die Geißel Gottes oder ist es... ein Mensch, der dieses Tier abgezüchtet und abgerichtet hat. Mhm. Das hat sich aber nicht erhärtet, diese Fälle. Und und es kam aber dann wirklich so, dass die Maske, dieser Jean Castel, die Maske, die hat einen männlichen Wolf erlegt.
Ja.
Und die meisten sind davon ausgegangen, dass das die Bestie war.
Also die Maske war, das war dieser Typ mit seinen drei Söhnen.
Mit seinen zwei Söhnen, so dieses Raubein.
Genau.
Der keinen Kommentar
abging. Der Wortkarge.
Genau, der Wortkarge.
Der hier, ne?
Son Commentaire.
Der hat tatsächlich dann dieses Tier.
Ja, das war ein sehr großen Wolf oder so hat er es identifiziert und er hat wirklich eine großkalibrige Waffe genommen und hat sogar eine Silberkugel benutzt. Schrot und eine Silberkugel.
Ja.
Das ist ja auch, geht ja auch schon so ein bisschen in die abergläubische Richtung. Ja. Und dann haben die das Tier geöffnet und haben auch menschliche Überreste in diesem Magen gefunden.
Hatte das denn auch so große Tatzen und
weiter? Es war schon relativ groß. Also es war schon ein ordentliches. Aber die haben es dann auch nach Paris transportiert. Aber auf dem Transport hat halt der Verwesungsprozess schon sehr stark angefangen. Und als sie es dann in Paris dem Konservator vorgeführt haben und auch dem König, der König hat direkt gesagt, weg damit, mit diesem fauligen Ding, vergrabt das, ich will davon nichts wissen. Ja. Und dieser Konservator hat das in Augenschein genommen. Es war zwar keine Haut mehr dran und kaum Fleisch durch die Verwesung, aber der meinte, ich würde sagen, es ist ein normaler Wolf. Groß, aber... Ja. So wie ich das sehe, ein normaler Wolf.
Ja klar, was soll das denn sonst sein?
Ja, es gibt aber durchaus, weil auch was die Beschreibung und so angeht, gibt es durchaus auch Komischerweise, die Mordserie hat aufgehört danach.
Ach so, ja, ich dachte ja jetzt, das wäre auch wieder nur so ein Vorwand. Und
Nein.
Es war wirklich? Dann war das dieses Tier?
Man vermutet es, dass es war. Es gibt aber auch andere Meinungen, weil die sagen, es passt aber nicht zu dieser Beschreibung. Vielleicht ist auch wahrscheinlich, dass es gab ja damals, nannte sich das Mégenrerie.
Ja.
Kennst du, weißt du, was das ist?
Nee.
Zoo, würde man sagen. Aber eher so fahrende Schausteller mit irgendwelchen Wagen, wo ein paar Tiere drin sind oder so.
Okay.
So nennt man das, nannte man es, glaube ich, Menagerie. Und vielleicht war es eine entlaufene Hyäne oder sogar ein junger Löwe.
Ja.
Oder die dritte Variante wäre Mischling aus Wolf und Hund, weil er so besonders groß als besonders
also war,
groß
das ist ja dann doch ein relativ enttäuschendes Ende, würde ich sagen. Man hat sich natürlich so dieses übernatürliche Fabelwesen gewünscht.
Ja, vielleicht ist das ja auch in den Augen von denjenigen, die angegriffen wurden, war es mit Sicherheit übernatürlich.
Ja.
Sehr kräftig und sehr stark und diese Blutrünstigkeit, auch Köpfe abzubeißen und Menschen zu verschleppen, ist ja dann schon wie eine Bestie. Aber wir müssen natürlich noch den noch ein paar andere Leute zu Wort kommen lassen. Zum Beispiel den Kapitän Duhamel. Was war das eigentlich so für ein Typ, dieser Kapitän?
Wer war jetzt nochmal der Kapitän?
Das war der mit den Dragonern, der von Anfang an Probleme hatte, kooperativ mit den Einheimischen, mit der Landbevölkerung zusammenzuarbeiten.
Ach so, diese Spezialeinheit.
Ja, genau.
Aus Paris.
Ja.
Okay, so wie das FBI immer so zum Tatort kommt und sagt, wir übernehmen, ne?
Genau so war das auch, aber lassen wir ihn nochmal zu Wort kommen. Er hat einiges zu sagen.
Scheiß drauf. Diese ganze Wolfsjagd hätte ein frühes Ende haben können. Ich war schussbereit, mehrfach. Aber die Inkompetenz meiner Dragoner und schlimmer noch, dieses dumme Bauernpack, die haben von Anfang an gegen uns gearbeitet. Nun gut, wir waren nicht gerade zimperlich, aber wir sind eben Männer. Als der König dann die anderen Wolfsjäger geschickt hat, war es vorbei mit meiner Mission.
Es hängt schon viel Frust mit drin bei dem, ne?
Also, er ist im Grunde genommen gefrustet, weil er es nicht gefangen hat, ne?
Ja. Aber er hat es mehrmals quasi im Visier gehabt.
Tja, den hätte man besser zielen müssen, oder?
Ja.
Ja, das war dann für ihn eine riesen Enttäuschung. Und die anderen, diese Bordkargen, haben dann auch das Geld abge...
Nein, das Geld war schon ausgezahlt. Das hat dieser Armbrustträger einkassiert.
Ach so, das wurde nur einmal ausgezahlt?
Ja.
Aber der Armbrustträger, hat sich auch rausgestellt, der hatte das Tier gar nicht erlegt.
Die Mordserie ging weiter, aber die französischen Behörden wollten davon nichts mehr wissen.
Ach so.
Die haben gesagt, ist vorbei. Uns wurde hier ein Wolf präsentiert und wir haben die Belohnung bezahlt. Für uns ist das erledigt.
Ja, verstehe, die wollten damit nichts mehr zu tun.
Genau.
Ist natürlich auch ignorant, ne?
Ja, aber du findest auch, dass dieser ganze Fall so ein bisschen ein enttäuschendes Ende hat?
Naja, geht so. Ich finde es schon interessant, wie so ein eigentlich ein ganz normales Tier so eine Welle starten kann, dass so viele da involviert werden und so viel darüber geredet wird und dass das bis zum König geht.
Ja.
Also erinnert mich so ein bisschen an den Braunbären aus Bayern, der Bruno. Wie hieß der nochmal? Bruno, ne?
Genau, der Problembär.
Der Problembär, ne? Nur der war natürlich nicht so gefährlich.
Ich werde dir jetzt mal ein paar zeitgenössische Abbildungen, weil es gab Zeitungen, es gab Flugblätter und so weiter. Und so haben die Illustratoren der damaligen Zeit die Bestie wahrgenommen.
Ah, okay. Also es ist doch schon so was Wolfsartiges, finde ich. Es könnte auch so ein bisschen so ein Bär sein, ne? Also sehr behaart, lange Zunge, riesig. Tja, es ist halt so ein etwas hochgepimpter Wolf.
Ne? Ja, das kann schon sein.
Es war einfach wahrscheinlich so ein Riesenwolf. Also sowas gibt es vielleicht irgendwie. Alle 200 Jahre wird sowas halt mal
irgendwie. Ja, vielleicht.
So eine Art Mutation oder so, ne?
Aber es ist schon komisch, wenn dann die Leute, die angegriffen worden sind, die hätten ja auch einfach nur sagen können, ja, das war ein großer Wolf. Warum haben die das so auch anders beschrieben? Diese Farben und längere Vorderbeine und kürzere Hinterbeine und ein flacher Kopf.
Ja, weil wahrscheinlich der schon so ein bisschen mutiert war, dass die dann das auch so beobachtet haben, denke ich mal. Oder meinst du, die haben das einfach so wahrgenommen und sie gedacht, ja, wir müssen das noch schlimmer beschreiben, als es ist oder so. Ne?
Damit die Dragoner aus Paris uns zur Hilfe kommen, ja, und dabei alle Felder zertrampeln. Die haben da gehaust wie die Vandalen.
Ach, ehrlich?
Ja, Dragoner sind übrigens so berittene Infanteristen. Also der Vorläufer der Kavallerie.
Mhm.
Ja. So,
Steph, es gibt ja, wusstest du, dass es, ich meine, ich hätte mal so einen französischen Film gesehen, genau über dieses, über diese Bestie.
Pack der Wölfe.
Ja.
Ja.
Kennst du den Film?
Den Film kenne ich, den habe ich auch gesehen.
Und das ist doch über diesen Fall,
das
oder?
Ist über diesen Fall, da ist aber auch sehr viel Fiktion dabei.
Das wollte ich gerade sagen.
Ja, weil da...
Der ganze Film ist Fiktion und auch dieses Tier ist total fiktiv.
Weil da ging es dann wirklich so, dass ein Mensch eine Wolfs-Hunde-Mischlingsform gezüchtet hat und diese gezielt eingesetzt hat, um das Dorf oder die Gegend zu tyrannisieren und Leute umzubringen. Und das Tier hatte auch so eine Art Schutzweste an.
Hm.
Aber Filmtipp könnte man sich nochmal angucken.
Ja, ich erinnere mich, es ist ewig her, dass ich den Film gesehen habe. Aber ich erinnere mich, ich fand den, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Ja, er ist nicht so schlecht. Zählt zu den etwas besseren französischen Filmen.
Mhm.
Einer der Hauptdarsteller, der in jedem französischen Film
mitspielt. Ja, der hat so ein markantes Gesicht, ne?
Der heißt Vincent Cassel.
Ja, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Der hat so eine spitze Nase und so, ne? Kann das sein?
So ein bisschen rötlich und Sommersprossen? Der hat ein sehr markantes Gesicht, aber ich glaube nicht, dass er Cassel mit Nachname heißt, sondern, wie sagen die Franzosen dazu?
Cassel.
Vincent Cassel.
Vincent Cassel.
Okay. Können wir nachgucken. Das Gesicht hat man schon so oft gesehen. Man kann es eigentlich nicht mehr sehen, weil in jedem französischen Film entweder Jean Reno oder der oder Gabriel.
Die haben auch so irgendwie nee, so
wie heißt er denn? Wie heißt denn der Typ, der jetzt in Russland ist? Oder der Putin-Freund?
Ach, du meinst der Gérard Depardieu.
Genau, genau.
Der weil er nicht warten wollte, ins Flugzeug gepinkelt hat.
Hat der?
Ja, der benimmt sich immer wie so eine Axt im Wald. Und dann saß der irgendwie im Flugzeug und dann meinte er, ich muss pissen. Und die so, nee, sie können jetzt nicht aufstehen, wir landen gerade. Und dann hat er irgendwie in seinem Sitz in so eine Plastikflasche gepinkelt. Hat die komplett voll gemacht.
Ja, und dann dahingestellt.
Ja, und dann irgendwie dahin und meinte dann so, können Sie bitte wegbringen und dann. Oder hat er wirklich einfach ins Flugzeug gepisst? Ich weiß es nicht mehr. Also irgendwas total Skandalöses.
Auf jeden Fall unangenehmer Typ.
Total, er benimmt sich mal ziemlich daneben. Ja.
Typischer Franzose, oder?
Oh. Ja, ich glaube, der ist auch immer gut besoffen irgendwie. Ja. Der hat ja auch ein Weingut und säuft immer ganz ordentlich.
So, Stefan.
Ja.
Dieses war der erste Fall und der zweite folgt sogleich.
Machen wir erstmal ein Päuschen.
Ja, ich habe mir überlegt, was wir für ein Lied jetzt als Pause nehmen würden und natürlich aus dem Bereich Wolf. Da fiel mir zuerst, also zwei Bands fielen mir ein, einmal Wolfmother und einmal Turbo Wolf.
Mhm.
Ich habe mich dann für Turbo Wolf entschieden.
Habe ich noch nie von gehört, was ist das?
Hörst du jetzt. Ein sehr cooles Lied, was die gecovert haben von MGMT, Electric Feel. Ich habe mich nicht durchringen können, Wolfmother zu nehmen, weil ich immer noch so ein bisschen enttäuscht von denen bin. Eine Band, die ich schon früher geschätzt habe, aber weil von denen einfach seit 15 Jahren gar nichts mehr kam,
die haben bestimmt Kinder gekriegt.
Habe ich mit denen gebrochen,
keine
so ein
Zeit
bisschen.
Mehr.
Ja, ja. Hm. Okay, jetzt hören wir Turbo Wolf. Viel Vergnügen dabei. Zart und bitter.
Der Talk in vier aufregenden Duftnoten. Musk, Spice, Whisk und neu Hornet.
Ich habe mal, Micha, darüber jetzt kurz nachgedacht und wer jetzt das so, wie es damals passiert ist, dass so irgend so ein merkwürdiges Tier, was keiner identifizieren kann, irgendwo sein Unwesen treibt. In der heutigen Zeit, würde das in der heutigen Zeit passieren? Was meinst du, was diese ganzen Verschwörungstypen sich da ausdenken würden? Was das da für ein Tier wäre und wer das da hier hingebracht hätte und was die Attila Hildmanns und Xavier Naidu alles, das würde wahrscheinlich irgendwo Kinder aussaugen und sowas. Ja, ich meine, überleg dir das mal. Wahrscheinlich würden die heute mehr darüber Verschwörungstheorien verbreiten als damals.
Aber wir haben eigentlich jedes Jahr, gibt es sowas im Sommerloch gerne mal, ne, dass man sagt, Panther in Mönchengladbach oder sowas.
Habe ich noch nie gehört.
Oder Krokodil im Baggerloch.
Ja, okay, das ist
klar. Ja, oder...
Ja, aber nicht irgendein Tier, was es nicht
gibt. Ja, aber dann gibt es so Bilder, so verschwommene Bilder, die irgendwie ein Typ aus einem Schrebergarten gemacht hat. Hm. Von irgendwie, und dann heißt es, war doch irgendwie nur...
Ein Baumstamm, ne?
Ja. Ein pantherförmiger Baumstamm oder sonst was.
Ja.
Aber es wäre nicht so von der Hand zu weisen.
Es gab doch mal diese, mal passiert, gab's nicht mal diese Killerschildkröte? In irgendeinem Baggersee?
Ja, regelmäßig einen Dackel reingeschnappt.
Eine Schildkröte, die so richtig zugeschnappt hat. Die war richtig gefährlich. Die hat so die Badegäste von unten angebissen. Das war irgendwie so mal so, weiß nicht, vor 10 Jahren oder so.
Ja.
War mal ein Riesenthema, ja. Sommerloch halten.
Ich gehe nicht gern oder ich gehe grundsätzlich nicht im See baden. Nur bis zu den Knien rein.
Mhm.
Deswegen.
Du bist ja auch ein Schisser.
Deswegen. Ich habe keinen Bock auf eine Schnappschildkröte.
Ja, aber interessanter Fall.
Danke. Wieso bedanke ich mich dafür?
Weil ich dir ein Kompliment gemacht habe.
Ich kann nichts dafür, dass der Fall interessant ist.
Ja, nee, ich fand's cool, weil ich noch nie davon gehört hatte. Das fand ich schon.
Außer diesen Film, den du gesehen hast,
der ja,
sich das dann später
leider,
herausgestellt
ja.
hat.
Ja, genau.
Okay, aber kommen wir zum zweiten Fall, Stefan.
Ja.
Ich habe noch einen etwas kürzeren Fall zu tun. Dieser Fall nennen wir ihn Schüsse auf der Bühne.
Ja.
Drei Menschen haben mit dieser Sache zu tun. Nummer eins, der Gitarrist.
Ja.
Und zwar spreche ich von dem Gitarristen Dimebag Darrell, geboren als Darrell Lance Abbott. Das ist der Ex-Gitarrist von der sehr berühmten von der sehr berühmten Groove-Metal-Band Pantera.
Okay, ja, die habe ich tatsächlich schon mal gehört.
Ja, Groove-Metal ist ja auch so eher dein Geschmack.
Ja, total.
Und
ja. War das nicht eher, war mein Geschmack nicht eher Soft-Metal oder so? Ich weiß es nicht mehr, wir haben nochmal diesen Test gemacht.
Ja, dein Geschmack ist auf jeden Fall Soft-Metal, das würde ich auch unterschreiben. Ja.
Oder nee, mein Geschmack ist eigentlich eher No-Metal. Komm, ist egal. Ganz kurz, also der Fall spielt jetzt heute oder was?
Nein, der spielt nicht jetzt heute.
Also, aber er spielt in dieser heutigen Zeit, meine ich.
Ach so, meinst du das?
Ja, also ist jetzt nicht 1700 irgendwas.
Nein, er spielt nicht im 18. Jahrhundert.
Ich glaube, im 17. Jahrhundert gab es ja schon Metal-Bands, weiß ich nicht.
Doch, so Mittelalter-Metal-Bands, die sind doch auch ganz beliebt.
Gibt
teilweise.
Ja, aber die gab es damals noch
nicht. Ja, nein, gab es nicht. Also ich spreche von einem Fall, da hat sich...
Vielleicht gab es mal irgendeinen Dudelsackspieler, der seinen Dudelsack auf der Bühne zersägt hat. Zerschlagen hat.
Okay. Also ich spreche von einem Fall, der ist 2004 passiert.
Ja.
Und betroffen ist der Ex-Gitarrist von Pantera, Dimebag Darrell. Das war sein Name, dem er sich selber gegeben hat. Dimebag. Das war so sein Spitzname.
Mhm.
Dimebag, das sind die kleinsten Tütchen, die man bei einem Drogendealer bekommen kann, wo irgendwas drin zu rauchen ist oder so. Also so, du würdest, wir hätten da wahrscheinlich früher zu gesagt, so ein Heiermann-Tütchen oder sowas.
Ja, wo da dann so ganz wenig nur reinpasst.
Ja, genau.
So zwei Pillchen oder so.
Und das ist der Dimebag und so hat er sich genannt.
Ja.
Und der ist ein klassischer Rocker gewesen, wenn man sich den mal so angeguckt hat. Der ist in Dallas geboren und Tattoos und so. Der sieht aus, als wäre er von Sons of Anarchy, von dieser Serie, von dieser Biker-Serie gewesen.
Okay.
Der hätte der gut mitspielen wollen.
Also hat sich mit Haut und Haaren in dieses Leben reingeschmissen.
Ja, auf jeden Fall.
Und sich nicht Plan B offen gehalten, vielleicht doch nochmal in der Versicherung als Schadensregulierer zu arbeiten.
Nein, das wäre, glaube ich, nichts für ihn gewesen.
Nein, er hat sich wirklich voll und ganz auf Metal, ja?
Ja, und als Teenager hat er schon Gitarren-Talentwettbewerbe gewonnen.
Mhm.
Da war der so erfolgreich, dass dann lokale Veranstalter auch gesagt haben, nein, du brauchst jetzt bitte nicht nochmal mitzumachen. Die anderen sollen auch mal gewinnen. Und ja, er hat mit seinem Bruder, der Drummer, hat er dann in dieser Band Pantera gespielt. Und er hatte sogar irgendwann auch mal ein Angebot, und jetzt halte ich fest, von Megadeth bekommen, um da mitzuspielen, als Gitarrist einzusteigen.
Warum halte ich fest? Sind die größer als Pantera?
Ja, die waren schon.
Ja, weiß ich schon.
Das wäre schon die A-Liga so, gewesen, ehrlich? Wo er dann hätte einsteigen aber
Pantera
können.
Ist nicht A-Liga oder was?
Doch, aber damals noch nicht, wo okay. er die Möglichkeit dazu ja. gehabt hat. Er hat gesagt, nein, mache ich nicht. Außer ihr nehmt hier noch meinen Bruder, Winnie heißt sein ja. Bruder, außer ihr nehmt den auch noch mit als Schlagzeuger. Haben die gesagt, ja, wir brauchen noch keinen Schlagzeuger. Haben gesagt, ja, dann nicht. Naja, vom Rolling Stone Magazin wurde der mal als einer der führenden Köpfe des modernen Metals bezeichnet, also ja. unser Dimebag Darrell. Und ja,
lebt er eigentlich noch?
2003, es geht hier um Crime, ne?
Ach so, sorry. Ja, ja. Okay, schneiden wir raus. Das müssen wir wirklich. Nee, komm, den Spoiler müssen wir rausnehmen. Okay.
Und.
Den nehmen wir wirklich raus.
Okay. Und 2003 war mit Pantera zu Ende. Haben sie sich aufgelöst. Mhm. Oder er hat die Band aufgelöst. Jedenfalls war dann die Band nicht mehr existent. Und er hat dann, wo sein Bruder auch wieder mitgespielt hat, eine neue Band gegründet, ja. Damage Plan.
Ja.
Da war ja, er aber auch schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Also da, wo die gespielt haben, das waren jetzt keine Stadien mehr.
Warum absteigender Ast? Du meinst
ja, die Karriere. Musikalisch hat sie sich eher auf dem absteigenden Ast befunden. Spätestens nachdem Pantera dann vorbei war und mit Damage Plan.
Lief einfach nicht mehr.
Lief so. Nicht gut. Nein, lief nicht gut.
Warum? Wegen Drogen oder so? Nö, ne? Einfach so.
War nicht mehr, die Zenit überschritten, sagen okay. wir mal so. Und auf dem Weg nach unten. Und ja, ich habe gesagt, drei Männer haben damit zu tun. Mann Nummer zwei, ein Polizist. Klassische amerikanische Cop. James Niggemeier.
Okay.
Auch schwieriger Name eigentlich, oder?
Niggemeier.
Ja. Kann er nichts
ja,
für.
Ja gut, Schwarzenegger ist auch ein schwieriger Name. Oder was willst du damit sagen? So.
Den Namen finde ich eigentlich ganz cool.
Ja, was ist denn ein Niggemeier jetzt? Ein schwieriger Name.
Für einen amerikanischen Polizisten? Ich weiß nicht. Vielleicht Warum? Hat der deutsche Vorfahren oder so. Also.
Achso, du meinst wegen Nigger?
Ja, was?
Ja, weil das ein weißer Korb, der Niggemeier heißt, ist irgendwie.
Niggemeier.
Ja, ja.
Ja, das ist, glaube ich, ein Name, der ursprünglich aus Deutschland oder vielleicht Österreich kommt.
Ja, Nigger ist wahrscheinlich sowas wie Lederhosen bauen oder Holz-Hirschknöpfe schnitzen oder sowas.
Ja,
und im Amerikanischen erinnert das eher so ein bisschen an das amerikanische Wort Nigger, das stimmt.
Ja.
Und das meinst du.
Das sollten wir vielleicht nicht so in aller Deutlichkeit sagen.
Ach so, du meinst, das sollte man ja. eher so unausgesprochen lassen?
Ja.
Hm.
Aber
ich habe das nicht ganz verstanden,
ja.
weil worauf du hinaus wolltest.
Okay.
Aber jetzt verstehe ich's.
Okay. Jedenfalls.
aber Michael, ja. warte, das finde ich jetzt echt geil. Du bist so total so mega enttäuscht, dass ich das wieder so, dass ich so platt
ja,
bin.
Ja, deine Plumpheit
diese
ist einfach
Plumpheit,
manchmal beispiellos.
Ne? Dieses Trampel, wie ich so daher trample. Ne?
Ja, genau.
Und also das ist so wie diese wie Inas Nacht, ne?
Trampelt
so.
Die auch so?
Ja. Ina! Ich schrei doch immer so rum und grölt.
Jetzt muss ich mir mal kurz den Kopfhörer abnehmen.
Und dann, wie meinst du das? Und das spricht auch immer alles so überdeutlich an und so, ne?
Okay.
Gut. Ja.
Finde ich gut, wie du hier meinen Fall so einfach so zersägst, reingreifst. Und
okay, nein, alles gut.
Jegliche Ernsthaftigkeit, die ich versuche hier
ja,
reinzubringen,
nein, nein,
wird von dir konterkariert.
Überhaupt nicht. Ich finde es, lass uns einfach weiterreden. Also wir haben den weißen Cop, jetzt lassen wir auf den Punkt kommen.
Ja, der hatte an diesem Abend.
Wir haben den Pantera-Sänger, der Damien, oder wie heißt der? Dinnemann. Wie heißt der nochmal?
Also Dimebag Darrell.
Dimebag Darrell.
Der Gitarrist.
So. Der
Ex-Gitarrist von Pantera und jetzt mit seiner neuen Band Damage Plan.
Der heißt Dimebag Darrell.
Dimebag Darrell.
Ach, das war gar nicht der Sänger.
Nein, der Gitarrist.
Okay.
Der hat doch diese Gitarren-Talentwettbewerbe gewonnen.
Ach so, okay.
Ja. Aber nicht schlimm. Jedenfalls der zweite Beteiligte, dieser Polizist, hat an diesem Abend Streifendienst.
Ja.
Und in den USA, das ist ja was ganz anderes. Patrouille, Streifendienst, gibt's das in Deutschland überhaupt? Ja.
Streife fahren, natürlich.
Ja, aber mit Sicherheit nicht in diesem Umfang. Die fahren ja auch immer alleine Streife.
Die Amis.
Ja, oder? Genau, genau. Und ja, viel mehr Personal und viel mehr Autos auf den Straßen, die
in
da
Amerika.
Patrouillieren. Mit Sicherheit.
Das kann sein, aber in Amerika ist so ein Cop, der Streife fährt, ist cool. In Deutschland, Bullen, die Streife fahren, sind uncool.
Okay.
Weißt du, die Amis, die haben dann, das fängt schon da an, dass die irgendwie so irgendwo hinfahren können in so eine dunkle Ecke. Und dann haben die so draußen so an ihrem Seitenspiegel so eine Lampe. Und ja, dann können die so von innen die so rumdrehen.
Ja, stimmt.
Und so in so Ecken leuchten.
Ja.
Und das finde ich schon ziemlich geil. Also das ist ja schon sowas, was so ein deutscher Polizist in seinem Streifenwagen nicht hat, oder?
Toto und Harry müssen erstmal in den Kofferraum gehen, die Taschenlampe.
Genau. Ja, aber dann so eine schlechte, weißt du, so eine schlechte Taschenlampe, die man noch so schraubt irgendwie so vorne. So.
Ja. Ja, so ein voll verchromter Außenscheinwerfer, den man von innen mit so einem Griff bedienen kann, ist schon lässig, ne?
Ja, es ist geil. Und dann haben die diese geilen amerikanischen Autos, ne? Die ja so geil plätschern und dann cruisen die so durch die City. Also ich glaube, da ist das auch richtig cool, so ein Cop zu sein, der da rumfährt. Ja,
zur Zeit ist es, glaube ich,
im Moment
nicht
ist
so
es
cool,
nicht so cool, ja, das stimmt.
Polizist zu sein.
Ja, im Moment stimmt. Ja, im Moment ist es schwierig.
Aber die haben natürlich ein ganz anderes Verhältnis zwischen Bürgern und Polizei. Und auch höchstwahrscheinlich regional sehr, sehr unterschiedlich. Zum Beispiel,
du meinst
dass
die,
auch die Polizisten.
Ja, nee, red weiter.
Zum Beispiel, dass auch die Polizisten privat mit ihrem Auto, mit ihrer Polizeikarre rumfahren. Oder die vor denen ihrem Haus parken. Damit fahren die einkaufen und fahren dann nach Hause. Und bringen damit ihre Kinder zur Schule. Fahren dann zum Streifendienst.
Ist das immer noch so? Ich dachte, das kennt man so aus den 60er-Serien.
Nee, das ist.
Ist das immer noch so? Die fahren dann irgendwie mit dem Polizeiauto nach Hause, ne?
Ja, ich war 2014 war ich in Florida zum Beispiel. Da hat uns das auch unser Vermieter erzählt und hat man das auch gesehen. Polizeiautos, die da rumfahren, zu einem ganz normalen Stadtbild gehört das. Das ist ja bei uns eher was Außergewöhnliches, wenn man da mal die Polizei irgendwo langfahren sieht.
Ich glaube, das liegt bestimmt daran, dass die irgendwie ihre Autos nicht so vom Polizeipräsidium gestellt kriegen, sondern die müssen die irgendwie so selber leasen oder so, ne?
Ja, das könnte.
Ja, ist wahrscheinlich irgendwie so ein anderes. Und dann gehört die Karre zur Hälfte denen auch oder so. Das kann natürlich sein.
Privat mit so einer Bullenkarre rumfahren, schon irgendwie lustig, oder?
Ja, also ich fände es, glaube ich, gar nicht so uncool.
Naja, aber.
Vor allen Dingen haben dann immer alle Respekt vor dir.
Aber lass uns nicht das Fass Respekt vor der Polizei und ist es uncool mit einem Scheinwerfer oder Bullen in den USA und so weiter.
Ja, ja.
Das steht auf einem anderen Blatt. Ich möchte jetzt einfach hier über den James sprechen, der zu dem Zeitpunkt Dienst hatte, Streife gefahren ist. Und der dritte Mensch, der in diesem Fall involviert war, das war Nathan Gale. Das ist ein junger Typ gewesen, 25 Jahre alt, Ex-Marine, unehrenhaft entlassen worden. Und der war ein großer Fan von Pantera und war ziemlich wütend, dass die Band sich aufgelöst hatte. Und der war aber auch so ein bisschen ein seltsamer Typ. Zum Beispiel hat er gegenüber seinen Freunden angegeben, dass die Band Pantera Songtexte von ihm geklaut hat und die übernommen hat.
Mhm.
Obwohl das überhaupt nicht sein kann. Die kannten sich nicht, das wohnten in ganz anderen Staaten. Der hat auch nichts mit Musik zu tun. Aber es gibt da Parallelen zu Mark Chapman, das ist derjenige, der John Lennon erschossen hat. Der hat auch immer behauptet, dass John Lennon seine Texte geklaut hat.
Aber der war doch psychisch krank, oder?
Ja, offensichtlich, auch wenn er das behauptet.
Ja, klar.
Der ist quasi, hat sich so sehr mit ihm identifiziert, dass er ihn umgebracht hat.
Mhm.
Und naja, der Nathan Gale ist zu einem Konzert gegangen von Damage Plan. Und zwar haben die gespielt in Ohio, in Columbus, am 8. Dezember 2004. Und da haben sich diese drei Personen, diese drei Lebensläufe, haben sich an diesem schicksalhaften Tag gekreuzt.
Ja.
Und Damage Plan haben gespielt in der Rosa Villa. Das ist ein Club gewesen, man könnte auch sagen Absteige, wo Metal-Bands gespielt haben, die entweder auf dem Weg nach oben waren oder auf dem Weg nach unten.
Ja.
Und in dem Fall war das die auf dem Weg nach unten, war noch nicht mal ausverkauft, waren irgendwie 400 Leute drin.
Ja.
Und er war auch da, dieser Nathan Gale, und hat so rumgelungert vor dem Club und wurde auch angesprochen, hier, was ist los, willst du rein oder was?
Ja.
Und er meinte, nee, ich warte auf Damage Plan, ich habe keinen Bock hier, die lokalen Scheißbands mir anzugucken.
Ja.
Und die Security wollte dann auch so, dass der abhaut.
Ja.
So, ja, also entweder gehst du jetzt rein oder wenn du kein Ticket hast, dann hau ab.
Mhm.
Ja, dann hat er sich dann ein bisschen entfernt und ist aber dann über den Zaun geklettert und in einen Seitenangang reingegangen.
Mhm.
Und gegen 22.15 Uhr, der Mitchplan hatte gerade mit dem ersten Song begonnen, ist er mit einer Waffe auf die Bühne gestürmt und hat 4 Schüsse abgegeben auf Dimebag Darrell. Und das Publikum hat erstmal reagiert, als wäre das ein Teil von der Show oder so, applaudiert, und dann war aber schnell klar, da knallt einer um sich. Mhm. Der Gitarrist ist tödlich getroffen, zusammengesackt, und ein Security-Mitarbeiter und ein Fan, der auch vor der Bühne stand, ist auf die Bühne gestürmt und der Security-Mitarbeiter auch und haben sich auf ihn gestürzt. Er konnte aber weiter um sich schießen und hat auch beide tödlich getroffen und dann noch einen 4. Angestellten von dem Club auch noch erschossen. Also insgesamt 4 Tote und auch einige Verletzte.
Also die beiden, die den aufhalten wollten,
sind gestorben, ja. Mhm. Und dann noch ein 4. Mitarbeiter von diesem Club erschossen worden und einige, auch ein Roadie von der Band oder ein Schlagzeugtechniker, auch verletzt. Und dann gab es natürlich den Notruf und der James Niggemeier war ganz schnell vor Ort, war der erste Cop vor Ort. Es kamen dann auch noch andere, aber es gab da auch so eine neue Leitlinie für die Polizei nach diesem Columbine-Attentat, dass man den Angreifer unter Druck setzen soll. Mhm. Also nicht erst, ich sag mal, verhandeln, beruhigen oder was auch immer. Mhm. Und der hatte eine Person auch im Schwitzkasten gehabt, als Geisel, und hat sie mit der Waffe bedroht. Mhm. Und der Polizist war selber bewaffnet, aber mit einer Schrotflinte. Also eher etwas
ungewöhnlich, untypisch.
Untypisch. Nein, es ist eine typische Waffe für einen Polizisten, aber eigentlich eine ungeeignete Waffe.
Klar.
Und er hat trotzdem auf den Attentäter geschossen.
Mit der Schrotflinte.
Mit der Schrotflinte, ja. Und hat ihn erschossen. Und die Geisel hat überlebt.
Nicht schlecht.
Ja. Also der Schuss, der war offensichtlich platziert, glücklich.
Ja.
Eins von beiden oder dazwischen irgendwas. Und er hätte wahrscheinlich auch noch mehr Menschen erschossen, wenn der Polizist nicht eingeschritten hätte.
War das Magazin nicht leer?
Er hat sogar einmal nachgeladen.
Ach so, okay.
Er hat sogar einmal nachgeladen. Dabei wurde er dann auch beim Nachladen, wurde er, glaube ich, von einem anderen noch versucht aufzuhalten. Ich glaube, dieser, von dem 4. Opfer. Aber er hat es trotzdem geschafft, den noch zu erschießen, leider. Ja, die Folge war natürlich für die Musikszene, für die Metal-Szene ein großer Schock. Der war sehr, sehr beliebt gewesen, dieser Gitarrist. Und wir hören auch gleich mal in einen Song von Pantera rein, welchen ich sehr gut finde, obwohl der Text ein bisschen fragwürdig ist, aber sind Metal-Texte oft. Und ja, der Polizist ist ein paar Jahre später auch nicht mehr in den aktiven Dienst gewesen, sondern irgendwie Schreibtischdienst oder so. Und 2014 hat er in einem Interview noch gesagt, also 10 Jahre danach, dass er immer noch posttraumatischen Stress hat. Und er weiß zwar, dass er auch höchstwahrscheinlich Menschenleben gerettet hat, aber es hilft ihm nicht. Es macht ihn nicht glücklich, es belastet ihn immer noch sehr, dass er damals diesen Attentäter erschossen hat. Und ja.
Aber er hat doch alles richtig gemacht eigentlich.
Ja, aber Polizisten sind auch nur Menschen. Und jemanden im Dienst da abzuknallen und die ganzen Umstände, Tote und Schwerverletzte zu sehen, das ist dann natürlich, da geht man nicht unbedingt dann als strahlender, glücklicher Held raus, sondern als vollkommen
schon
verstörter Mensch.
Wie alt war der Gitarrist?
38, glaube ich.
So jung eigentlich.
Ja, ne? Ja. Hätte noch ein paar coole Platten aufnehmen können.
Und warum hat er das gemacht letztlich? Hat man das jemals irgendwie nochmal eruiert?
Er hat auch auf der Bühne irgendwas gerufen, so von wegen, entweder das ist für Pantera oder das ist dafür, dass ihr Pantera aufgelöst habt.
Okay, also absolut unnötiger,
genau.
Unnötiges Hirngespinst.
Verwirrter Fan.
Verwirrter Fan, ja.
Ja, genau.
Ähnlich wie Wie wir gerade eben schon gesagt haben, was war das?
Columbine?
Nee, John Lennon. John Lennon.
Ach so,
ja. Also ähnlich wie John Lennon. Völlig, völlig sinnbefreit eigentlich.
Genau.
Oder auch ähnlich wie wahrscheinlich der Angriff auf La Fontaine damals. War ja auch so eine Verwirrte, die irgendwie gedacht hat, ja, ich muss jetzt La Fontaine umbringen.
Ja, können wir mal später zu einem anderen Crime ein bisschen mehr drüber reden. Die Frau, die den La Fontaine mit einem Messer damals attackiert hat,
ja,
war die Nachbarin von meiner Patentante.
Ach, Quatsch.
Ja, ja.
Und die kannte die auch?
Ja, die waren im Dorf nebeneinander gewohnt. Die war damals sogar irgendwie in der Tagesschau zu sehen, meine Patentante.
Das gibt's ja, ja gar nicht.
Ja.
Und was hat die über diese Frau gesagt?
Ich glaube, das wäre eher was für Crime Stories Nummer 10.
Ach, jetzt mal zwei Sätze, das können wir.
Ich weiß nicht, was die gesagt hat, Stefan.
Nein, deine Tante.
Das weiß ich nicht.
Ja, über diese Frau.
Nein, absolut keine Ahnung, was die über die gesagt hat.
Nicht?
Das war 1991. Ich habe jetzt ihren O-Ton habe ich jetzt nicht im Kopf.
Ja, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wie so aus dem Nichts plötzlich Leute
übrigens
erschossen werden. Einfach im Grunde genommen nur, weil sie irgendwie
berühmt
sind.
Ich war in New York an der Ecke, wo John Lennon erschossen wurde, am Eingang von dem Hotel, wo er damals jahrelang gelebt hat. Der hat im Hotel gelebt, so wie Udo Lindenberg. Hat er das nicht auch immer gemacht?
Ich glaube ja.
Finde ich, das wäre auch genau das Richtige für dich. Du bist ein Typ, der in einem Hotel leben müsste.
Warum?
Du brauchst dieses Zimmerservice, du brauchst den Wäscheservice, du brauchst deine...
Sonst vermülle ich, ne?
Ja.
Ja, du hast recht. Nee, ist wirklich so. Und dann dieses Messi-mäßige.
Ja.
Das kann in so einem Hotel, da kommt immer einer und der verhindert, dass dieses Messi-mäßige sich ausbreiten kann. Ja, das stimmt.
Du, Stefan, ich würde sagen, unsere Crime Stories Nummer 9 ist jetzt
ja, vorbei. Ich, okay, weil ich bin auch, ich weiß nicht, ob man es mir ansieht, ich bin tatsächlich.
Sieht man nicht.
Also auch jetzt die ganze Folge über, ich meine, du hast das wirklich schön erzählt, aber ich bin leider teilweise so unglaublich müde geworden zwischendurch.
Das ist überhaupt nicht schlimm, Stefan. Ein Teil des Konzeptes unserer Sendung ist ja auch, dass wir den Zuhörer ermüden. Weil wir wollen ihn ja begleiten in die Nacht.
Auf jeden Fall.
Begleiten ins Bett, begleiten in die Nacht. Und jetzt ganz zum Schluss habe ich noch ein Soundbeispiel, ein Lied rausgesucht von Pantera, als es sie noch gab. Und ja, es ist This Love von Pantera und wir hören es uns einfach an und sagen gute Nacht, adieu, auf Wiedersehen. Ich hoffe, die Crime Stories hat euch gefallen, auch wenn sie ein bisschen ungewöhnlicher war. Beim nächsten Mal, schon mal vorab, wird es um das Attentat an Oscar Lafontaine gehen.
Und vor allen Dingen werde ich beim nächsten Mal wieder einen richtig krassen Fall auftischen.
Möchtest du dazu noch ein bisschen
mehr sagen? Wo vor Spannung es in der Luft klirrt.
Willst du dazu noch mehr sagen? Oder hast du noch keine Ahnung, um was es geht?
Ich weiß schon, worum es geht, aber ich belasse das jetzt erstmal.
Alles klar, dann bis dahin. Ciao.
Ciao.
Zart, bitter.
Zart und bitter.
Zart und bitter.
Zart und bitter.